Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Wallfahrer, wenn Sie von Lourdes hören oder darüber sprechen, wird man immer auf das zurückkommen, was sich am 11. Februar 1858, also heute vor 155 Jahren, dort ereignet hat. Unser Prior hat ja vorhin schon kurz darauf hingewiesen. An jenem 11. Februar 1858 geht gegen Ende des Vormittags bei den Soubirous, das sind die Eltern der Bernadette, der Vater war Müller, das Brennholz zur Neige. Bernadettes jüngere Schwester Antoinette und ihre Freundin Jeanne sind dabei aufzubrechen, um Reisig zu suchen. Bernadette will sie begleiten. Die Mutter ist aber dagegen, weil es draußen kalt ist und Bernadette eine anfällige Gesundheit hat. Schließlich darf aber Bernadette mit dem Einverständnis ihrer Mutter mitgehen. Die Kinder überqueren den Fluss Gave über die einzige Brücke damals und kommen zu einem Kanal, der das Sägewerk Savi speist. Die beiden anderen durchqueren ihn ohne zu zögern. Sie spotten sogar über Bernadette, die sich fürchtet, ihrer Mutter nicht zu gehorchen, wenn sie jetzt mit bloßen Füßen ein so kaltes Wasser durchschreitet. Schließlich will aber auch Bernadette es wagen. Bernadette erzählt selbst, ich ging ein bisschen weiter, um zu sehen, ob ich den Bach an einer anderen Stelle trockenen Fußes durchqueren könne, doch vergebens. Ich ging dann zurück den Bach entlang bis zur Felsenhöhle vor die Grotte, die auf der anderen Seite war. Kaum hatte ich einen Strumpf ausgezogen, da nahm ich ein Geräusch wahr, das sich wie ein Windstoß anhörte. Ich drehte den Kopf zur Wiese hin, die der Grotte gegenüber liegt, und bemerkte, dass sich die Bäume gar nicht rührten. Ich machte mich weiter daran, meine Schuhe auszuziehen. Ich hörte dann noch einmal dasselbe Geräusch und schaute zur Grotte empor. Und siehe, ich erblickte eine weiß bekleidete Dame, jung, die wunderschön war. Sie trug ein weißes Kleid, einen weißen Schleier, einen blauen Gürtel und eine gelbe Rose auf jedem Fuß von der gleichen Farbe wie die Kette ihres Rosenkranzes. Es verschlug mir die Sprache. Ich glaubte mich zu irren. Ich rieb mir die Augen und schaute noch einmal hin, sah aber immer noch die schöne Dame. Ich nahm meinen Rosenkranz aus meiner Tasche. Ich wollte das Kreuzzeichen machen, aber es gelang mir nicht. Die Hand fiel immer wieder herunter. Mich ergriff dann große Angst, meine Hand zitterte, aber ich blieb stehen. Die Dame nahm den Rosenkranz, den sie um das Handgelenk trug, und machte das Kreuzzeichen. Ich versuchte es auch und siehe da, diesmal gelang es mir. Sobald ich das Kreuzzeichen gemacht hatte, war auch meine Angst verschwunden. Ich kniete nieder und betete den Rosenkranz mit der schönen Dame. Die Erscheinung ließ die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten, ohne die Lippen zu bewegen. Und als der Rosenkranz zu Ende war, gab sie mir ein Zeichen, näher zu kommen, aber ich wagte es nicht. Sie verschwand dann plötzlich. Liebe Zuhörer, das ist eigentlich die erste der 18 Erscheinungen. Mit Bernadette den Rosenkranz beten, so lautete im letzten Jahr, also im Jahre 2012, das Motto in Lourdes. Der Rosenkranz sollte im Licht von Bernadette gebetet werden. Es ist das Licht, das die Gottesmutter während ihrer Erscheinungen umgab. Es ist das Licht, das Gott uns schenkt, damit auch wir den Weg mit Jesus gehen. Ich hörte ein Geräusch, das sich wie ein Windstoß anhörte, so beschrieb Bernadette die erste Erscheinung. Das war der Beginn der Ereignisse, die zu dem führte, was Lourdes heute ist. Wie die Apostel an Pfingsten empfing Bernadette den Heiligen Geist, damit auch sie das Geheimnis der Erlösung der Menschen aufnehmen, betrachten, verinnerlichen und weitergeben konnte. Und dabei wurde die Mutter Gottes für Bernadette eine wahre Lehrmeisterin des geistlichen Lebens. Durch ihre Gegenwart, ihre Worte und Gesten hat sie Bernadette nach und nach in die Kontemplation des Geheimnisses ihres Sohnes, des Erlösers der Welt, eingeführt. Und diese Verbundenheit, diese Begegnung und diese Freundschaft wurden im Kreuzzeichen besiegelt. Im Kreuzzeichen, das Maria und Bernadette miteinander machen, ist das Geheimnis von ganz Lourdes enthalten, wie unser heiliger Vater Papst Benedikt den 16. im September 2008 in Lourdes sagte. Das andere Geheimnis dieses Marienweges ist das Rosenkranzgebet. Es ist die Basis für die Begegnung, vor allem die pädagogische Basis, weil alle Gebete, die Bernadette kannte, in diesem traditionellen Gebet der Kirche enthalten sind. Es ist auch die spirituelle Basis, weil durch dieses einfache und verständliche Gebet die Christen die Geheimnisse des Lebens Jesus betrachten können. Heute wie damals, liebe Zuhörer, können durch das Rosenkranzgebet Millionen Pilger, sei es in Lourdes, Fatima, Maria Zell, Altötting, Kevela oder hier im schönen Stiepel, weiterhin den unermesslichen Reichtum der Geheimnisse Christi kennenlernen und sich aneignen. Die freudenreichen, schmerzhaften, glorreichen und lichtreichen Geheimnisse finden sich in den Erscheinungen und in der Botschaft von Lourdes wieder. Aber wie kam es denn zum Rosenkranzgebet? Die Ursprünge des Rosenkranzgebetes müssen wir in der frühen Kirche suchen, besonders bei den sogenannten Wüstenvätern im 3. Jahrhundert in Ägypten, dann in Kleinasien und in Syrien. Und als im 12. Jahrhundert die Marienverehrung neu aufblühte, wurden auch das Ave Maria und das Vaterunser zum Wiederholungsgebet. Anfänglich wurden oft 150 und mehr Ave Maria gebetet, aus Sorge, die häufige Wiederholung könne zum Geplapper der Heiden entarten, wie wir es ja bei Matthäus lesen können, haben die Zisterzienser dann nicht selten zu einer Beschränkung auf bloß 50 Ave geraten, wofür im 13. Jahrhundert der Name Rosarium aufkam. Und dieser Name ging auf den adeligen Essener Adolf, der wohl von Altendorf hieß, zurück. Heute gibt es ja noch ein Ortsteil Essen-Altendorf. Adolf hatte nämlich das Drosteramt, das ist die Verwaltung der Essener Beginen, inne. Auf ihn geht also diese Betweise und auch ihre Benennung Rosenkranz zurück. Um 1395 war die Zeit des großen Schismas in der Kirche von 1378 bis 1417, in der 2, 3 Päpste regierten und kaum einer wusste, wer denn jetzt der Richtige war. Zudem war auch die Zeit des Hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich und die Zeit eines schlechten deutschen Königs, den sogar die Kurfürsten 1400 absetzten. Es war wirklich eine chaotische Zeit, in der Adolf nicht mehr ein noch aus wusste. Als Student der Kölner Universität fand er eine Betweise für einfache Leute seiner Essener Heimat. Und während er dabei das Leben Jesu nach dem Evangelium überdachte, fand er Licht und Kraft zum Weiterleben und eine unerwartete Freude. Er stand mitten in der Welt. Erst später trat er nicht in die Kölner, sondern in die Trierer Kartause ein. Adolf von Essen wurde auf 1409 einstimmig, obwohl er der jüngste von allen war, zum Oberen der Kartause zum Prior gewählt und vom Generalprior Stefan Marconi bestätigt. Da klopfte Ende September ein wandernder Student, der körperlich ganz erschöpft war und 2 Jahre zuvor bei der Prager Kartause vergeblich um Aufnahme gebeten an die Pforte von St. Alba in Trier, und Adolf von Essen nahm Dominikus von Preußen auf. Er werde seine Seele für ihn einsetzen, wenn er nur durchhalte und tue, was der Orden von ihm verlange. Mit diesen Worten machte er ihm Mut. Bald sprach er zu ihm von einer Betweise, Rosenkranz genannt. Das klang wie ein Minnelied. Dem fügte er bei, es dürfte keinen so verdorbenen Menschen geben, der nicht eine merkliche Lebensverbesserung feststellen wird, wenn er ihn ein Jahr lang verrichtet hat. Dominikus bemühte sich, jedoch konnte er sich nicht konzentrieren. Und im Advent 1409, so wird berichtet, kam ihm ein Gedanke, das Leben Jesu entsprechend den Ave Maria in 50 Sätzen zu zerlegen und auf einen Zettel zu schreiben. Wie froh war er, dass ihm nun die Meditation gelang. Gleich erzählte er diesen Kniff weiter. Adolf hörte davon und erkannte sogleich, welche Hilfe dies für Menschen ist, die nicht so beten können wie gegenwärtig er selbst. Und zum Staunen des Novizen bat der Prior um eine Abschrift des Zettels. Und als Dominikus später einmal zögerte, den Bitten von allen möglichen Seiten zu entsprechen, befahl ihm Adolf, dies aus Gehorsam zu tun. Dominikus hatte nämlich die sogenannten Geheimnisse aus dem Leben Jesu am Ende eines jeden Ave Maria angefügt. Auch hatte er eine lange Schnur mit 50 Holzstückchen angefertigt, um ja kein Ave Maria auszulassen. Und das, liebe Zuhörer, ist der Vorläufer unseres heutigen Rosenkranzes. Die Reihe der von Dominikus dem Evangelium entnommenen 50 Betrachtungspunkten aus dem Leben Jesu wurde dann rasch verbreitet. Über 1000 Abschriften wurden in alle Klöster versandt und sein geistlicher Ziehpfarrer Adolf von Essen selbst war es, der auf Visitationsreisen eifrig für die neue Gebetsform warb. Und in der Folgezeit förderten besonders die Dominikaner, allen voran Alanus de Rube, gestorben 1475, den mit 150 Geheimnissen ausgestatteten, durch Vater Unser in 10er Gruppen gegliederten Marienzepter, sowie den von Dominikus von Preußen zum Leben Jesu umgeformten Rosenkranz. Es gründeten sich rasch Rosenkranzbruderschaften und die neue Gebetsform wurde unter dem gläubigen Volk zum beliebtesten Gebet. Durch zahllose Empfehlungen verschiedener Päpste, Leo der 13. gab allein 16 Rundschreiben zum Rosenkranz raus, und durch die Marienerscheinung in Lourdes und Fatima, wo die Mutter Gottes besonders um dieses Gebet bat, wurde der Rosenkranz zu einem der wichtigsten Gebete der Kirche. Es sollte mit dem Ave persönlich Maria und mit Maria Christus ihren Sohn in liebender Dankbarkeit grüßen. Und so wurde 1475 an der Dominikanerkirche in Köln die erste Rosenkranzbruderschaft gegründet und um 14.81 Uhr in Ulm. Durch Kürzung des Trierer Rosenkranzes erschienen fast genau die heutigen Geheimnisse erstmals in Druck. Und aus diesem Umwege kam das Vaterunser und die Gesetze in den heutigen Rosenkranz. Welche Kraft und Macht dem Rosenkranz zugesprochen wird, erfahren wir im Laufe der Geschichte. Als 1571 die Türkengefahr bedrohlich wuchs, rief Papst Pius V. die Christenheit auf, durch inständiges Beten des Rosenkranzes die Hilfe Marias zu erflehen. Erinnerung an den glorreichen Seesieg am 17. Oktober 1565 bei Lepanto über die Türken, es war das Osmanische Reich, gestattete Papst Pius V. am 17. Oktober das Rosenkranzfest für die ganze Kirche. 100 Jahre später war wieder Europa in Aufruhr und Gefahr. Die Türken belagerten zum zweiten Mal Wien. 1683 war dann die Befreiung von den Türken durch das Reichsheer. Feldherren waren König Johann II. Sobieski von Polen und Herzog Karl V. Leopold von Lothringen. Vorher aber hatte im selben Jahr Prinz Eugen von Savoyen, 1683 bis 1736, österreichischer Feldmarschall, heldenhaft Wien verteidigt. Und nicht umsonst ist er im Stephansdom in Wien, und zwar auf der linken Seite vom Haupteingang des Domes, in eigener Kapelle, die dort für ihn errichtet wurde, begraben. Vor 2 Jahren nach der Abzwei in Heiligenkreuz war eine Gruppe von uns in Wien. Mein erster Gang war zum Grab des Prinzen Eugen. Wenn er nicht mit den Verbündeten über die Türken gesiegt hätte, wären wir sehr wahrscheinlich hier jetzt alle nicht da. Auch hier hat die Mutter Gottes mitgewirkt. Papst Innozenz XI. Hatte zum Rosenkranzgebet in ganz Europa aufgerufen. Warum soll die Macht des Rosenkranzgebetes nicht mitgeholfen haben? Schwester Lucia, die ältere Seherin der Marienerscheinung in Fatima 1917, sagte: Die Gottesmutter hat dem Rosenkranz eine solche Macht verliehen, dass es kein nationales noch internationales, kein geistiges noch materielles Problem gibt, das durch ihn nicht gelöst werden könnte. Dann 1955 im Februar, nach über 300 Sitzungen, nach vielen enttäuschten Hoffnungen und Rückschlägen, sprach Molotow in seiner Rede vor dem obersten Sowjet von der Möglichkeit einer Lösung der österreichischen Frage. Eine Regierungsdelegation flog nach Moskau und plötzlich kam über Radio die persönliche Botschaft von Bundeskanzler Raab: Österreich wird frei, wir bekommen den Staatsvertrag. Ein russischer Regierungsmitglied hatte noch Tage vorher erklärt: Was wir Russen einmal haben, das geben wir nicht wieder her. Österreich, von den Russen besetzt, wurde als einziges Land frei. Wie war das möglich? Der Franziskanerpater Petrus Pawlicek pilgerte 1946 nach Mariazell, um dort Gott und der Mutter Gottes für die glückliche Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft zu danken. Er bat Maria, dem besetzten Österreich zu helfen, wieder frei und selbstständig zu werden. Darauf hörte ich in meinem Inneren die Antwort der Gottesmutter: Tut, was ich euch sage, betet täglich den Rosenkranz, dann wird Friede sein. Pater Petrus gründete eine Gebetsgemeinschaft im Geiste Fatimas, den Rosenkranz Sühnekreuzweg, RSK genannt, der heute noch besteht und von Pater Benno Mikoki weitergeführt wird. Pater Petrus lud den Bundeskanzler mit seiner Regierung ein, den Rosenkranz zu beten. Täglich über Radio, monatelang, haben alle den Rosenkranz gebetet und 1955 waren es 500.000 Mitglieder, die dem RSK angehörten. Außenminister Fiegel, der spätere Bundeskanzler, sagte am 10. September 1955 bei der großen Dankfeier in der Stadthalle von Wien: Wir alle, die wir in Demut, aber mit Stolz uns als gläubige Katholiken bekennen, wissen um die Macht des Gebetes. Täglich haben wir für die Freiheit und den Frieden Österreichs den Rosenkranz gebetet. Unsere Gebete wurden erhört. Bisher haben wir immer den schmerzhaften Rosenkranz gebetet. Heute dürfen wir den glorreichen Rosenkranz beten, dem Himmel danken, dass unser Flehen erhört wurde und dass wir wieder das sein können, was wir waren, ein freies Volk. Die Verheißung des Friedens gilt allen Völkern. Was Österreich erleben durfte, kann überall wirklich werden, wenn gebetet wird. Auch 1955, nachdem die letzten Kriegsgefangenen wieder in die Heimat durften, hat Bundeskanzler Konrad Adenauer einmal gesagt: Bei großen Entscheidungen habe ich vorher immer den Rosenkranz gebetet, so auch vor den Gesprächen in Moskau. Auch das dürfte man mal wissen. Die größte Revolution der Geschichte aber war der Fall der Mauer in Berlin am 9. November 1989. Am 25. März 1984 weihte Papst Johannes Paul II. Die Welt der Gottesmutter, um dem Bösen, wie er sagte, in der Welt Einhalt zu gebieten, wie ja sehr viele Gläubige auf der ganzen Welt, besonders in den Klöstern, beteten für den Frieden in der Welt. Der RSK, der Rosenkranz Sühnekreuzweg, hatte inzwischen 700.000 Mitglieder. Es fiel nicht nur die Berliner Mauer, sondern auch der atheistische Kommunismus. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass hier in Stiepel jahrelang jeweils am 11. eines Monats der Rosenkranz gebetet wird. Im Rosenkranz verbinden sich göttliche und menschliches Leben miteinander. Wie beim Spinnen aus vielen Fasern ein Faden entsteht, so werden im Rosenkranzgebet Gottes Heilsplan und unser Hier und Jetzt miteinander verwoben. Das ist das Geheimnis dieses uralten Gebetes, dass sie so sehr absetzt von den modernen Formen, vor allem von Diskussionen und Aktionen, und das deshalb zeitlos und jung ist. Im Rosenkranz begegnen wir einem Gebet, das erstens biblisch ist, zweitens sehr einfach und deshalb meditativ. Bevor es eigentlich zum Dialog, zum Gespräch mit Gott und seiner Welt kommt, und das will alles Beten sein, machen wir uns erstmal fest im Glauben an Gott, den Vater, der unser Ziel ist. Und damit wir es in der rechten Weise tun, beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. So haben es Bernadette und auch die Mutter Gottes bei den Erscheinungen in Lourdes getan. Das Rosenkranzgebet ist deshalb ein so großartiges Gebet, weil es uns in den Strom des Gebetes hineinnimmt. Wir brauchen nicht ständig überlegen, ob wir noch beim richtigen Thema sind, wenn wir eines dieser 20 Geheimnisse durchdenken. Der schon erwähnte Dominikanerpater Alanus von Rupe, ein hervorragender Rosenkranzprediger, hatte bei einer Erscheinung der Gottesmutter den Auftrag erhalten, das Rosenkranzgebet zu verbreiten. Unzählige Gnaden habe dabei die allerseligste Jungfrau denen versprochen, die sie durch das Gebet voll Vertrauen verehren. 15 Versprechungen werden erwähnt, unter anderem: Eine Seele, die sich mir im Rosenkranzgebet anempfiehlt, wird niemals verloren gehen. Wer auch immer den Rosenkranz andächtig mit den Betrachtungen der Geheimnisse betet, wird im Unglück nicht erdrückt, noch den Zorn Gottes erfahren, noch durch plötzlichen Tod zugrunde gehen und eine gute Sterbestunde haben. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Sie alle haben in Ihrem Leben bestimmt die Hilfe der Mutter Gottes schon erfahren. Ich jedenfalls auch. Beten Sie den Rosenkranz nicht nur hier in Stiepel, sondern auch zu Hause oder bei Fahrten mit dem Auto. Beten Sie zu ihr, der Mutter Gottes. Sie ist Fürsprecherin bei Ihrem Sohn. Sie wird helfen. Beten Sie auch um eine gute Sterbestunde. Und nicht umsonst heißt es am Schluss des Gegrüßes, heißt du Maria: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.